Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Sendung der Vormittag bis 12 Uhr heute Mittag und um 9.35 Uhr Zeit für das Neueste aus Wissenschaft und Forschung mit Uli Blumenthal.
Vielen Dank, Michael Röhl. Und wir sprechen heute über die Frage, ob man Kläranlagen als Frühwarnsystem für Coronaviren nutzen kann. Denn niederländische Forscher haben in Kläranlagen von 7 Städten Spuren von SARS-CoV-2 gefunden. Und in einer Stadt konnten sie das neue Coronavirus sogar nachweisen, noch bevor der erste Fall offiziell gemeldet wurde. Darüber, wie gesagt, gleich mehr. Wir stellen außerdem die Geschichte eines Beatmungsgerätes Marke Eigenbau der Uni Marburg vor und befassen uns schließlich mit einem Buch über das Glück des Gehens, was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so gut tut.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Wie erwartet haben die Zahlen zugenommen in den letzten Tagen.
Kurzreisen innerhalb Deutschlands kann es dieses Jahr über Ostern nicht geben.
Corona-Update.
Das neuartige Coronavirus wird vor allem in Form von Speichel- oder Sekrettröpfchen direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Und immer mehr Forschergruppen berichten nun aber, dass sie Spuren von Erregern im Abwasser gefunden haben, in Proben, die sie in kommunalen Kläranlagen genommen haben. Könnten die Viren auf diese Weise also in die Umwelt gelangen? Dieser Frage ist mein Kollege Arndt Reuning nachgegangen. Arndt, was ist das Ergebnis Ihrer Recherchen?
Ich habe zuerst einmal nachgefragt bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, DWA. Dort gibt es einen Referenten, der zuständig ist für kommunale Kläranlagen. Und der hat mir gesagt, ja, natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, ob diese Viren über die Fäkalien in der Kläranlage dann landen könnten. Vor allem wollte er das wissen, um die Menschen zu schützen, die dort arbeiten. Es hat sich dann aber sehr schnell gezeigt, der Nachweis der Viren im Abwasser ist über ihr Erbgut gelungen, also per PCR, der Polymerase-Kettenreaktion. Das ist ja auch die Standardmethode, wenn Covid-19 bei Menschen diagnostiziert wird. Und eine Forschergruppe aus den Niederlanden konnte eben auf diese Weise bestimmte Abschnitte des Virenerbguts, der Viren-RNA, nachweisen. Aber sie haben eben nicht ausprobiert, ob sie aktive, also infektiöse Viren im Wasser finden.
Das heißt aber noch lange nicht, dass dort keine drin gewesen sind, oder?
Ja, aber der Nachweis wäre ihnen wahrscheinlich auch gar nicht geglückt. Denn diese Coronaviren werden wohl gar nicht erst in größeren Mengen mit dem Stuhl ausgeschieden. Das ist eines der Ergebnisse aus einer Studie, die vergangene Woche im Fachblatt Nature veröffentlicht worden ist, von dem Team um den Virologen Christian Drosten von der Charité in Berlin. Die hatten bei 9 Patienten aus München über Tage hinweg verfolgt, wo sich diese Viren finden lassen. Also im Rachen, in der Lunge, aber auch im Blut hatten sie geschaut, im Urin und eben im Stuhl. Und im Stuhl fanden sie große Mengen von Viren-RNA, also Viren-Erbgut, aber eben keine infektiösen Covid-19-Erreger. Und von daher machen sich auch die Fachleute vom DWA keine Sorgen um Coronaviren in den kommunalen Kläranlagen. Denn dort gibt es im Moment wohl ganz andere Probleme.
Und ich denke, die haben mit unserem Lieblingshygieneutensil momentan zu tun, Toilettenpapier.
Ja, genau. Beziehungsweise was mittlerweile viele Menschen stattdessen benutzen. Also Taschentücher, Küchenkrepp und Feuchttücher. Toilettenpapier ist ja darauf ausgelegt, dass es im Abwasser zerfällt, aufgrund seiner Fasertextur, und bei all diesen anderen Produkten ist das nicht der Fall, denn normalerweise werden die ja über den Hausmüll entsorgt. Jetzt landen sie aber offenbar in großen Mengen in der Kläranlage und besonders die Feuchttücher, die zur Stabilität mit Plastikfasern verstärkt sind, die verstopfen dann dort die Pumpen.
Lassen Sie uns zurückkommen zum Coronavirus in Kläranlagen. Warum verwenden dann überhaupt Forschergruppen ihre Zeit darauf, die Erreger in diesen Anlagen nachzuweisen?
Die niederländische Gruppe vom KWR Water Research Institute bei Utrecht, die hat ihre Ergebnisse vorab veröffentlicht. Und da berichten sie, der Nachweis von Virenerbgut könnte der Überwachung dienen und der Früherkennung, weil sich damit schon eben sehr geringe Mengen nachweisen lassen. Und man könnte auf diesem Weg also erkennen, ob das Virus bereits in der Stadt angekommen ist.
Ist das ein neuer Ansatz oder greift man da auf alte Möglichkeiten und Techniken zurück?
Also generell spiegelt sich ja im Abwasser einer Kläranlage der Gesundheitszustand der angeschlossenen Kommune wider. Wenn es um Viren und Bakterien geht, Hepatitis-Viren spielen da zum Beispiel eine Rolle oder auch Noroviren, wenn mal wieder eine Welle irgendwo in einem Krankenhaus oder in einem Seniorenheim rollt. Die niederländischen Wissenschaftler hatten sich zum Beispiel bereits mit den Spuren von Grippeviren in Kläranlagen beschäftigt. Und ein internationales Forschungsteam hatte schon vor 10 Jahren ein Früherkennungssystem auf dieser Basis für Polioviren vorgestellt. Aber auch die Medikamente, die die Bewohner einer Stadt einnehmen, die landen in der Kläranlage. Und das sind ja meistens chemisch sehr stabile Verbindungen. Die lassen sich nachweisen. Und übrigens auch Drogen. Und auch da gibt es dann deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Städten und Ländern.
Lässt sich denn nur sagen, ob jetzt Viren-RNA in diesem Abwasser schwimmt oder können die Forscher sogar abschätzen, wie viele Menschen infiziert sind?
Ja, das ist im Moment noch schwierig. Die Konzentration, die lässt sich zwar ermitteln, aber auf Seiten der Menschen, die die Viren ausscheiden, da sind eben noch viele Fragen offen, um aus der Konzentration im Wasser dann auf die Zahl der Infizierten schließen zu können. Also wie ändert sich die Virenmenge im Stuhl im Verlauf der Krankheit und ist diese Menge für alle Menschen ungefähr gleich groß? Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass es hier große Unterschiede gibt und dann ist es natürlich schwierig, da zurückzurechnen.
Coronaviren im Abwasser, die Kläranlage als Frühwarnsystem für SARS-CoV-2-Viren, das waren Hintergründe und Einordnungen von meinem Kollegen Arndt Reuning. Bei der Behandlung von Covid-19-Patienten müssen Ärzte in Italien, Frankreich und Spanien entscheiden, wer an ein Beatmungsgerät kommt und wer nicht. Um diese Lücke zu schließen, gibt es vielfältige Ideen, mit einfachen Mitteln Beatmungsmaschinen herzustellen. Unser Autor Piotr Heller berichtet nun über das Projekt eines Teams der Universität Marburg. Es ist zugleich eine Geschichte über Forscherdrang, Technik und große Hürden, die die Wissenschaftler noch vor sich haben.
Alles fing an am Freitag, den 13. März. Da kam mein mexikanischer Gastwissenschaftler, Professor Castro Camus, bei mir ins Büro und sagte, nenn mich verrückt, aber könnte man nicht vielleicht Beatmungsgeräte selber bauen?
So erinnert sich Martin Koch an den Beginn dessen, was 2 intensive Arbeitswochen werden sollten. Eigentlich ist er Physikprofessor, befasst sich an der Philipps-Universität Marburg mit Halbleiterphotonik. An jenem Freitag, dem 13., wurde er zum Koordinator eines Teams, das Beatmungsgeräte entwirft. Mit dabei waren Physiker, Maschinenbauer, Mediziner und Informatiker. Am nächsten Montag ging es dann los.
Die ursprüngliche Idee war, dass man Knetmechaniken baut für diese Beatmungsbeutel. Und am 17., am Tag drauf, kam dann noch eine tolle Idee aus dem Schlafmedizinischen Zentrum der Philipps-Universität Marburg. Die hatten sich überlegt, dass man die sogenannte CPAP-Geräte so erweitern kann, dass man sie zur Beatmung einsetzen kann, dass man da ein Zusatzgerät baut.
CPAP-Geräte versorgen Patienten mit Atemstörungen beim Schlafen mit einem kontinuierlichen Luftstrom. Es gibt sie in Schlaflabors, manche Patienten haben sie auch zu Hause. Die Maschinen sind also weit verbreitet. Darum haben sich die Forscher dafür entschieden. Das Zusatzgerät, das sie entwickelt haben, verändert den kontinuierlichen Luftstrom so, dass er dem Ein- und Ausatmen entspricht. So kann man Menschen beatmen, wenn auch nicht so gut wie mit echten Beatmungsgeräten.
Wenn jemand wirklich jetzt mit blauen Lippen ins Klinikum kommt und schon fast am Ersticken ist, dann muss der natürlich an ein professionelles Gerät angeschlossen werden. Aber nach ein paar Tagen, wenn sich die Person erholt hat, dann könnte man auf unsere Geräte umswitchen, auf die modifizierten CPAP-Geräte. Und dann würde eben dieses professionelle Gerät wieder frei für den nächsten starken Fall.
Der ärztliche Geschäftsführer des Uniklinikums Marburg, Harald Lenz, sieht Deutschland derzeit noch gut gerüstet, wenn es um Beatmungsplätze geht. Mit Blick auf die stark betroffenen Regionen der Welt sagt er aber,
wenn es dann solche Cluster, solche Herde gibt, und das zeichnet ja gerade SARS-CoV-2-Infektionen aus, das Ganze schießt dann so wie Pilze aus dem Boden. Und dann wird es eben auch schwierig, in genau solche Clusterregionen Ressourcen auch zu allozieren. Insofern macht es absolut Sinn, dass man sich natürlich auch regional mit solchen Alternativkonzepten befasst.
Sorge bereiten ihm derzeit vor allem die schlechten Versorgungsmöglichkeiten in Subsahara-Afrika. Für die dortigen Länder haben die Marburger Forscher eine Maschine entwickelt, die automatisch auf Beatmungsbeutel drückt, wie man sie aus der Notfallmedizin kennt. Diese Maschine kann aus simplen Teilen hergestellt werden und auch dieses Konzept ist fertig. Aber wie geht es weiter? Mit den CPAP-Zusatzgeräten sieht es derzeit so aus.
Wir haben auch schon eine Firma, die sich bereit erklärt hat, diese Zusatzgeräte in großer Stückzahl zu fertigen. Das ist die Firma Schneider hier in Marburg. Und das hört sich jetzt alles ganz, ganz toll an. Und man denkt vielleicht, morgen hat man die Geräte, aber so ist es nicht. Das ist nämlich ein medizintechnisches Produkt ohne eine Zulassung. Und das können wir nicht in Umlauf bringen, weder die Geräte noch die Pläne. Damit machen wir uns strafbar. Das heißt, wir brauchen eine Zulassung und wir sind auch schon mit den entsprechenden Stellen im Gesundheitsministerium im Kontakt.
Beim Gesundheitsministerium wurde Jens Spahn direkt über die modifizierten CPAP-Geräte unterrichtet, teilt das Ministerium auf Anfrage mit. Er habe das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt, das Konzept zu bewerten. Das ist noch nicht abgeschlossen. Eine vorläufige Einschätzung lautet jedoch, dass die Geräte noch nicht praxisreif sind. Sie würden nicht die nötige Performance liefern, zudem bestünden hygienische Bedenken. Erst wenn sich diese Befürchtungen ausräumen lassen, könnte das Bundesinstitut eine Sonderzulassung für die Geräte erteilen.
Piotr Heller über Beatmungsgeräte Marke Eigenbau. Wie Wissenschaftler an improvisierten Beatmungsgeräten für die Corona-Krise tüfteln und welche Schwierigkeiten sie dabei haben. Wegen der Corona-Pandemie irren noch etliche Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren umher, weil sie keinen Hafen zum Anlegen finden. An Bord von Schiffen und auf engen Räumen können sich Infektionen wie mit dem neuen Coronavirus sehr gut ausbreiten. Von der Realität regelrecht eingeholt wurde nun ein deutsches Forschungsprojekt, das auf bessere Notfallkonzepte bei Krankheitsausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen abzielt. Details dazu von Volker Mrasek.
Am 1. März 2019 startet Armin, gefördert vom Bundesforschungsministerium. Ziel des Projektes sind bessere Notfallkonzepte für Häfen bei einem Massenanfall von Erkrankten, wenn dort zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe mit vielen Infizierten an Bord einlaufen. Nur ein Jahr später wird Projektkoordinatorin Lena Ehlers von der Realität eingeholt.
Das kann man jetzt fast sagen, dass wir da einen guten Riecher hatten. Im Grunde zeigt die aktuelle Lage auch mit dem Coronavirus, dass wir mit dem Thema genau ins Schwarze getroffen haben und da unbedingt weiter auch wissenschaftlich arbeiten sollten.
Nicht erst seit der Corona-Krise kommt es immer wieder zu Ausbrüchen von Infektionserkrankungen auf Passagierschiffen. In einem Teilprojekt von Armin haben Arbeitsmediziner der Uniklinik Hamburg-Eppendorf frühere Fälle analysiert. In der Fachliteratur stießen sie auf 58 entsprechende Studien aus den letzten 20 Jahren. In ihnen werden über 560 einzelne Ausbrüche auf See oder auf Flüssen beschrieben. Am häufigsten sind demnach Magen-Darm-Erkrankungen vorwiegend ausgelöst durch Noroviren, am kritischsten aber Atemwegsinfekte. Markus Oldenburg, Leiter der Arbeitsgruppe Schifffahrtsmedizin am Eppendorfer Klinikum.
Diese zeichnen im Vergleich, dass deutlich häufiger eine Krankenhausbehandlung an Land initiiert werden musste aufgrund der Atemwegserkrankung. Wir sahen auch, dass es Todesfälle gab, insgesamt 9 Todesfälle und 8 davon waren ursächlich auf Atemwegserkrankungen.
Schiffe müssen grundsätzlich einen Arzt an Bord haben, wenn sie länger als 3 Tage unterwegs sind und mindestens 100 Passagiere befördern. Kreuzfahrtschiffe verfügen sogar über sogenannte Bordhospitäler mit Behandlungsräumen und eigenen Apotheken. Eine ärztliche Versorgung im Notfall ist also gesichert.
Aber das Problem, das wir natürlich bei der infektiologischen Situation haben, ist der Massenanfall von Patienten.
Ein Kreuzfahrtschiff vor Australien, auf dem sich 350 Menschen mit Influenza-Viren anstecken, also mit der Grippe. Ein anderes mit einem Ausbruch von Legionellose, einer bakteriellen Lungenentzündung, die lebensbedrohlich ist, wenn man sie nicht behandelt. Auch diese Fälle finden sich in der Fachliteratur. Es sei äußerst wichtig, solche Erkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen, betont der Hamburger Arbeits- und Schifffahrtsmediziner. Dafür brauche es entsprechende Diagnoseschnelltests an Bord, in Zukunft natürlich auch für das neue Coronavirus.
Hervorheben möchte ich mal den Influenza-Schnelltest und den Urin-Antigen-Test auf Legionellen. Aufgrund der Literaturrecherche sehen wir einen Handlungsbedarf. Diagnostische Möglichkeiten an Bord, wie die angesprochenen Schnellteste, müssen in ausreichender Zahl und guter Qualität verfügbar sein.
Laut Oldenburg sind gerade auch Legionellen ein ernstzunehmendes, aber auch bekanntes Problem auf Kreuzfahrtschiffen. Es sei unerlässlich, die Wasserleitungen an Bord regelmäßig zu spülen, damit Passagiere die Bakterien nicht im Swimmingpool oder unter der Dusche inhalierten. Legionellen vermehrten sich nämlich besonders gut in stehendem Wasser und bei hohen Temperaturen.
Außerdem wichtige Empfehlungen, die man ableiten kann, dass man frühzeitig und konsequent an eine Isolation der infektiösen Patienten denkt, sofortige kontinuierliche Desinfektionsmaßnahmen durchführt, nicht zuletzt auch, um neuen Ausbrüchen auf nachfolgenden Kreuzfahrten effizient vorzubeugen.
Gut funktionierende Notfallpläne braucht es natürlich auch in den Häfen, die von Passagierschiffen mit vielen Infizierten angelaufen werden. Erkrankte sind von Gesunden zu trennen. Sie müssen weiter isoliert, medizinisch versorgt, oft auch auf Kliniken verteilt werden. Das erfordere einen hohen logistischen Aufwand, sagt Lena Ehlers. Alle Abläufe sollten am besten schon vorher klar sein, so die Rettungsingenieurin vom Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst der Stadt Hamburg.
Das ist auch Kern unseres Projektes, dass wir daran weiterarbeiten. Man sollte die Zuständigkeiten und Rollen aller Akteure und die Kommunikationswege vorab definieren, um in so einem Szenario für alle klarzumachen, wer ist wann zu benachrichtigen, wer ist zuständig.
Wichtig sei dabei auch der ständige und frühe Kontakt zwischen Schiff und Zielhafen und dass sich der Kapitän schon bei den ersten Hinweisen auf einen größeren Krankheitsausbruch melde.
Je eher eine Meldung an Land dem Gesundheitsamt vorliegt, umso schneller und umso effektiver können Maßnahmen vorbereitet und in die Wege geleitet werden.
Im Rahmen von Armin soll es am Ende auch eine große Notfallübung geben im Hamburger Hafen. Wann das sein wird, steht noch nicht genau fest. In diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr, wegen der Corona-Krise.
Von der Realität eingeholt, Volker Mrasek über ein Forschungsprojekt für verbesserte Notfallkonzepte bei Krankheitsausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen. Gerade in diesen sommerlichen Frühlingstagen wird uns bewusst, wie eingeschränkt wir durch das Coronavirus sind und wie uns das gewohnte und alltägliche Gehen und Ausschreiten fehlt, wie sehr Gesundheit und Stimmung davon profitieren. Michael Stang hat zur Ablenkung und Ermutigung deshalb einen Lesetipp.
Auslese. Kompakt.
Gehen ist die beste Medizin, soll Hippokrates einmal gesagt haben. Das Buch »Das Glück des Gehens« beschreibt die Entwicklung dieses Heilmittels und singt zugleich ein Loblied auf diese urmenschliche Art der Fortbewegung. Denn die Evolution des aufrechten Gangs verschaffte unseren Vorfahren viele Vorteile, schreibt der Autor Shane O'Mara.
Zweibeiniges Gehen sorgte dafür, dass wir die Hände frei hatten. Das heißt, wir wurden in die Lage versetzt, Nahrung, Waffen und Kinder zu tragen.
Außerdem bietet der Körper der sengenden Sonne Afrikas beim Gehen weniger Angriffsfläche. Unsere Vorfahren konnten Nahrung und Gefahren früher erspähen und verbrauchten bei der Fortbewegung auch noch weniger Energie als Vierbeiner. Die Folge? Menschen wurden zu Dauerläufern, schreibt Shane O'Mara, der als Professor für experimentelle Neurowissenschaft am Trinity College der Universität Dublin forscht. Das kam ihnen bei der Jagd zugute, aber auch anderweitig. Die frühen Langstreckenläufer hatten plötzlich Energie zur Verfügung, die sie zum Beispiel zum Nachdenken einsetzen konnten. In der Folge wuchs ihr Gehirn.
Die Evolution hat Gehirne für die Bewegung geschaffen. Bäume haben keine Gehirne, genauso wenig Tiere mit sessiler, sesshafter Lebensweise.
Ein unterhaltsamer Beleg für diese These ist das bizarre Verhalten der Seescheiden. Diese im Ozean lebenden Manteltiere vertilgen ihr primitives Gehirn samt Rückenmark, sobald sie sich irgendwo niedergelassen haben, weil sie es dann nicht mehr brauchen. Bei Menschen sieht die Sache ganz anders aus. Weil wir viel auf den Beinen sind, sind wir kognitiv ständig gefordert.
Um in unserer Welt navigieren zu können, müssen wir unbedingt wissen, wo wir sind, wohin wir wollen und dann dorthin gehen. Ohne diese drei im Blick zu haben, werden wir uns verlaufen.
An dieser Stelle des Buches ist der Hirnforscher Shane O'Mara bei seinem Lieblingsthema angekommen und erklärt, wie wir Menschen uns in der Welt zurechtfinden. Da ist zum Beispiel von kognitiven Karten die Rede, die dem Flaneur dabei helfen, entspannt zu Fuß dem Müßiggang zu frönen. Doch es muss kein einsames Schlendern sein. Pilgerreisen oder Märsche können auch gemeinsam und sogar in großen Gruppen unternommen werden. Die Wanderlust ist schließlich tief im menschlichen Gemüt verankert und sollte, wegen ihrer positiven gesundheitlichen Effekte, bis ins hohe Alter befriedigt werden. Diese Botschaft des Autors gilt vor allem auch den Stadtplanern, weil sie die Bedürfnisse von Fußgängern viel zu lange vernachlässigt haben.
Wir müssen die Fußgängerfreundlichkeit der Städte im wahrsten Sinne des Wortes verwirklichen, indem die vier Kriterien mühelos, zugänglich, sicher und angenehm für alle erfüllt werden.
Shane O'Mara beschreibt amüsant und unterhaltsam, was die Wissenschaft über den Sinn des Gehens weiß. Sein Buch will Beine machen und öffnet dem Leser die Augen für eine der schönsten Fortbewegungsarten der Welt.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Dauerläufer genauso wie Sprinter, Lauffaule oder Stubenhocker.
Erkenntnisgewinn.
Wer rastet, der rostet, und zwar auf allen Ebenen, bei Muskeln, Nerven und im Gehirn.
Spaßfaktor?
Im Laufe des Buches fällt dem Leser Schritt für Schritt auf, wie stark das Gehen in unserer Sprache Fuß gefasst hat.
Das Glück des Gehens, was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so gut tut, das Sachbuch von Shane O'Mara ist im Rowohlt Verlag erschienen, aus dem Englischen von Heiner Kober. 256 Seiten, kosten 22 Euro. Und das war der Deutschlandfunk-Sachbuchtipp von Michael Stang. Und es geht natürlich auch heute in der Sternzeit weiter mit der Sternzeit, und zwar über Frank Drake, der vor 60 Jahren das Projekt OSMA gestartet hat, die erste gezielte Suche nach Leben im All.
Sternzeit, 8. April, erstes Lauschen nach E.T. Vor 60 Jahren hat ein junger US-Astronom das Howard Tatel-Teleskop in Green Bank, West Virginia, auf den Stern Tau Ceti im Walfisch gerichtet. Viele Kollegen schüttelten den Kopf, denn Frank Drake horchte auf Signale außerirdischer Intelligenz. Damals galt den etablierten Kollegen die Suche nach Leben im All bestenfalls als interessant, aber eher sinnlos. Zumeist sogar als etwas, das nur Spinner tun konnten. Doch Frank Drake ließ sich nicht beirren und begann das Projekt OSMA, die erste gezielte Suche nach Leben im All. 2 Monate lang hat er die beiden sonnenähnlichen nahen Sterne Tau Ceti und Epsilon Eridani abgehört. Das Projekt wurde nach der Kinderbuchfigur OSMA benannt, der Herrscherin im sagenhaften Land Oz. Allerdings brachte der Name kein Glück. Die beiden Sterne lieferten keine Hinweise auf ein wundersames, belebtes Reich. Aus Sicht der meisten Astronomen jener Zeit hätte Frank Drake die Beobachtungszeit lieber nutzen sollen, um kalte Staubwolken in der Milchstraße zu untersuchen oder das Gas ferner Galaxien. Doch der junge Forscher hatte den kühnen Plan, markante schmalbandige Radiosignale zu suchen. Die hätten auf eine technische Zivilisation auf einem der möglichen Planeten dieser Sterne hingedeutet. Projekt OSMA blieb erfolglos. Doch seit Jahrzehnten laufen große Suchprogramme, die Millionen von Radiofrequenzen auf charakteristische Spuren untersuchen. Frank Drake wird Ende Mai 90. Sein größtes Geburtstagsgeschenk wäre wohl, wenn bei der Suche tatsächlich ein Funksignal auftaucht, das von IT stammt.
Mit der Sternzeit endet auch der Blick in die Forschung. Heute war das für uns und hat das zusammengefasst Uli Blumenthal.